Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bei unserer langen Wanderung durch das Alte Testament sind wir bei der Gruppe der sogenannten Weisheitsbücher angelangt. Es gibt im Alten Testament eine ganze Gruppe von Büchern, die vor allem eine tiefe Weisheit enthalten, die vom Geist Gottes erfüllt ist. Und da haben wir in den letzten Sendungen einige dieser Bücher kennengelernt. Heute wollen wir uns nun dem Buch zuwenden, das den Namen Buch der Weisheit hat. Und da geht es nun in besonderer Weise um das Wesen der Weisheit und wie man diese Weisheit dann auch im Leben umsetzen kann. Das Buch der Weisheit vertritt eine Weisheit, die ganz anders ist als die Weisheit der Philosophie und der Literatur. Diese Weisheit beruht nicht auf der menschlichen Weisheit, die auf die Erkenntnis und auf die Erfahrung zurückgeht. Sie gründet vielmehr auf der Weisheit, die auf Gott ausgerichtet ist und vom Geist Gottes gelenkt wird. Nun wollen wir uns die Frage stellen, wem verdanken wir eigentlich dieses wunderbare Buch? Bei diesem Buch handelt es sich der Überlieferung nach um das Werk von einem jüdischen Weisheitslehrer, der dieses Buch im ersten Jahrhundert vor Christus in Alexandria in Ägypten verfasst hat. Der Verfasser des Buches lebte in einer hellenistisch beziehungsweise griechisch geprägten Umwelt und verwendet in seinem Buch auch manche Ansätze der griechischen Philosophie, um seine Gedanken über die Weisheit zum Ausdruck zu bringen. Eine weitere Frage betrifft dann den Aufbau dieses Buches. Das Buch der Weisheit weist drei Abschnitte auf. Der erste Abschnitt beschreibt das Leben des gerechten Menschen, der aus dem Glauben lebt. Der zweite Abschnitt beschreibt das Wesen und das Wirken der Weisheit. Und der dritte Abschnitt besteht in einem Gebet von König Salomon um Weisheit und betrachtet das Walten der Weisheit in der Geschichte. Also das Buch hat drei Abschnitte. Der erste Abschnitt handelt vom Leben des Gerechten, der aus dem Glauben lebt. Der zweite Abschnitt beschreibt das Wesen und das Wirken der Weisheit. Und der dritte Abschnitt besteht in einem Gebet Salomons um Weisheit und betrachtet dann das Walten der Weisheit in der Geschichte. Der Verfasser behandelt in seinem Buch zunächst das Leben des gerechten Menschen. Der Gerechte soll sich um ein tugendhaftes Leben bemühen, welches die Voraussetzung dafür ist, dass der Geist Gottes und die göttliche Weisheit in sein Inneres einkehren können. Liebe Freunde, das ist eine ganz wichtige Aussage. Wenn ich also den Geist Gottes empfangen will, dann muss ich mich um ein tugendhaftes Leben bemühen. Nur wenn der Mensch sich um die Tugend bemüht, dann hat er die innere Reinheit um imstande zu sein, den Geist Gottes und die göttliche Weisheit in sein Inneres aufnehmen zu können. Wenn ich also ein lasterhaftes Leben führe, dann habe ich nicht die Voraussetzungen, um vom Geist Gottes erleuchtet zu werden. Der Gerechte soll sich also um ein tugendhaftes Leben bemühen, welches die Voraussetzung dafür ist, dass der Geist Gottes in sein Inneres einkehren kann. Dann macht der Verfasser dieses Buches auch darauf aufmerksam, dass der gerechte Mensch auf Erden viel Hohn und Verachtung von Seiten der Bösen erfahren wird, aber dass er dann im Gericht Gottes triumphieren wird. Also wer heute versucht, ein gerechtes Leben zu führen, der muss sich darauf gefasst machen, dass er verspottet wird, dass er verachtet wird. Die Weltmenschen sagen, was ist denn das für ein Mensch? Der genießt ja nicht einmal die Güter dieser Welt. Der verzichtet auf alle möglichen Dinge. Was für ein komischer Vogel ist denn das? Und das hat der Verfasser von diesem Buch der Weisheit bereits vor 2100 Jahren festgestellt, dass der gerechte Mensch auf Erden viel Hohn und Verachtung von Seiten der Bösen erfahren wird, aber dass er dann im Gericht Gottes triumphieren wird. Der Verfasser weist dann auch auf die große Bedeutung hin, die die Weisheit für den König hat. Der König soll die Weisheit lernen, damit er nicht sündigt. Also die Weisheit ist für den König ein Schutz gegen die Sünde. Der König muss sich darum bemühen, eine hohe Bildung zu erwerben. Und diese Bildung ist dann die Voraussetzung für seine Herrschaft. Aber damit er wirklich diese Bildung erlangen kann, braucht er eine tiefe Liebe. Diese Liebe zu Gott besteht im Halten der Gebote. Und durch das Einhalten der Gebote kommt die Weisheit auf den König herab. Er selbst muss also sich um die Tugend bemühen. Er muss sich darum bemühen, dass er aus Liebe zu Gott nach Bildung strebt. Und auf diese Art und Weise wird er dann die Weisheit erhalten, die er braucht, um regieren zu können. Hier wird also etwas ganz klar zum Ausdruck gebracht. Die Herrschaft verlangt Weisheit. Und die Weisheit ist nur durch die Liebe und durch das Einhalten der Gebote möglich. Das sind Worte, die man heute auch oft den Regierenden sagen möchte. Es gibt keine wirklich gute Herrschaft ohne Weisheit. Nun stellt sich der Verfasser auch noch die Frage, wie kommt man denn an die Weisheit heran? Was kann denn da der einfache Mensch tun, damit er zur Weisheit gelangen kann? Und da sagt er, die Weisheit muss von Gott erbetet werden. Es braucht immer wieder das Gebet um den Heiligen Geist. Dann sagt er, die Weisheit muss aber auch den Vorrang haben vor allen irdischen Gütern. Die Weisheit ist wichtiger als Macht und Reichtum. Sie übertrifft jeden Edelstein. Gold ist neben der Weisheit wie Sand und Silber ist neben der Weisheit wie Lehm. Das ist auch eine ganz wichtige Aussage. Das heißt, wenn man wirklich nach Weisheit strebt, dann muss die Weisheit wichtiger sein als alle irdischen Güter. Wichtiger als Macht und Reichtum. Und da können wir auch immer wieder feststellen, dass dort, wo die Macht im Mittelpunkt steht und wo es um Reichtum geht, dass dort oft nur wenig Weisheit zu finden ist. Dann sagt unser Lehrer auch noch Folgendes: Die Weisheit ist eine Gottesgabe, die der Mensch von Gott erbitten muss. Die Weisheit ist ein Geist, der gedankenvoll und heilig ist. Die Weisheit ist ein Geist, der wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher und ohne Sorge ist. Die Weisheit ist ein Hauch der Kraft Gottes und ein Widerschein des ewigen Lichtes. Also hier merken wir schon, wie sich diese Weisheit auswirkt. Die Weisheit ist ein Geist, der wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher und ohne Sorge ist. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes. Dann sagt uns der Verfasser dieses Buches auch noch, dass die Weisheit die beste Lehrerin des Menschen ist. Die Weisheit ist eingeweiht in das Wissen Gottes und lehrt den Menschen verschiedene Tugenden. Sie lehrt ihn die Gerechtigkeit, die Klugheit, das Maß und die Tapferkeit. Die Weisheit kennt das Vergangene und errät das Kommende. Sie kennt den Ausgang von verschiedenen Perioden und Zeiten. Also die Weisheit tritt hier als Lehrerin in Erscheinung. Und zwar ist diese Weisheit eingeweiht in das Wissen Gottes und lehrt den Menschen entsprechende Tugenden. Sie lehrt ihn die Gerechtigkeit, die Klugheit, das Maß und die Tapferkeit. Die Weisheit kennt das Vergangene, sie lernt aus dem Vergangenen und sie kann dadurch das Kommende erraten. Sie hat Weitblick. Und sie kennt auch den Ausgang von Perioden und Zeiten. Sie weiß, wie sich Dinge entwickeln, wenn man die rechten Voraussetzungen hat. Aber sie weiß auch, wie sich Dinge in die falsche Richtung entwickeln, wenn die nötigen Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Dann ist die Weisheit auch die beste Lebensgefährtin des Menschen. Sie gibt dem Menschen guten Rat und Trost in Sorge und Leid. Die Weisheit verschafft Ruhm beim Volk und Staunen bei den Mächtigen. Die Weisheit ist imstande, Völker sorgsam zu leiten. Vor der Weisheit fürchten sich die Tyrannen. Die Weisheit schenkt Ruhe und schafft Frohsinn und Freude. Also die Weisheit ist eine ganz fantastische Lebensgefährtin des Menschen. Sie gibt dem Menschen guten Rat und Trost in Sorge und Leid. Sie verschafft Ruhm beim Volk und Staunen bei den Mächtigen. Die Weisheit ist imstande, Völker sorgsam zu leiten. Und vor der Weisheit fürchten sich die Tyrannen. Da ist jemand, der ist weise. Und der durchschaut ihre Machenschaften. Die Weisheit schenkt schließlich Ruhe und schafft Frohsinn und Freude. Dann ein weiterer Punkt. Die Weisheit ist auch entscheidend für die Regierung des Volkes. Deshalb bittet dann auch der junge König Salomon Gott um die Gabe der Weisheit. Denn sie weiß und versteht alles. Sie wird, wie Salomon sagt, mich in meinem Tun besonnen leiten. Dann wird dir, er wendet sich hier an Gott, mein Handeln gefallen. Ich werde dein Volk gerecht regieren. Und schließlich ist dann die Weisheit noch eine rettende Macht in der Geschichte. Das Buch der Weisheit zeigt anhand der Urgeschichte und der Geschichte des Volkes Israel, wie wichtig die Weisheit ist. Es nennt verschiedene Gestalten wie Adam, Noe, Abraham, Jakob, den ägyptischen Josef und das Volk Israel, die von der Weisheit geführt und gerettet wurden. Liebe Freunde, das ist eine geballte Ladung. Wir wollen noch einmal ein bisschen zusammenfassen, bevor wir dann noch einige besondere Stellen aus dem Buch der Weisheit vorlesen werden. Also, der Verfasser von diesem Buch ist ein jüdischer Weisheitslehrer, der im 1. Jahrhundert vor Christus in Alexandria in Ägypten gelebt hat. Der Verfasser dieses Buches lebt in einer hellenistisch bzw. griechisch geprägten Umwelt und er verwendet auch manche Ansätze der griechischen Philosophie, um seine Gedanken über die Weisheit zum Ausdruck zu bringen. Er sagt aber ganz klar, dass die Weisheit, die er beschreiben will, nicht die Weisheit der Philosophen und der Dichter ist, sondern es geht um eine Weisheit, die auf Gott ausgerichtet ist und vom Geist Gottes gelenkt wird. Und deswegen haben wir es hier mit einer ganz anderen Form von Weisheit zu tun. Dann beschreibt der Verfasser das Leben des gerechten Menschen. Und er sagt, dass der gerechte Mensch nur dann zur Weisheit gelangen kann, wenn er sich bemüht, ein tugendhaftes Leben zu führen. Die Tugend ist also die Voraussetzung, dass der Mensch den Geist Gottes und die göttliche Weisheit erhalten kann. Er macht den Menschen aber auch darauf aufmerksam, wenn er sich um ein gerechtes Leben bemüht, dann wird er immer wieder von Seiten der Bösen viel Hohn und Verachtung erfahren. Aber im Gericht vor Gott wird er dann triumphieren. Dann nennt er verschiedene Punkte über das Wirken und die Bedeutung der Freiheit, der Weisheit. Er sagt, die Weisheit ist eine Gabe Gottes. Und in dieser Weisheit kommt der Heilige Geist zum Ausdruck. Und auf diese Art und Weise wird der Mensch durch den Geist Gottes geprägt. Er ist wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher und ohne Sorge. Ein zweiter Punkt. Die Weisheit ist die Lehrerin des Menschen. Sie lehrt den Menschen verschiedene Tugenden. Die Gerechtigkeit, die Klugheit, das Maß, die Tapferkeit. Die Weisheit kennt das Vergangene und errät das Kommende. Drittens, die Weisheit ist eine wunderbare Lebensgefährtin des Menschen. Sie gibt dem Menschen guten Rat in Trost und Trost in Sorge und Leid. Sie verschafft ihm Ruhm beim Volk und Staunen bei den Mächtigen. Sie führt aber auch dazu, dass die Tyrannen sich vor den Weisen fürchten. Ein vierter Punkt, die Weisheit ist unbedingt notwendig für die richtige Regierung eines Volkes. Und dann ist die Weisheit auch noch die rettende Macht in der Geschichte. Die Weisheit kann man auch aus den früheren Zeiten lernen. Und deswegen wird in diesem Buch der Weisheit auch darauf hingewiesen, dass man aus der Geschichte lernen muss, um aus der Weisheit von früheren Generationen auch für heute einen Gewinn zu ziehen. Also diese fünf Funktionen der Weisheit. Die Weisheit ist eine Gabe Gottes. Die Weisheit ist die Lehrerin des Menschen. Die Weisheit ist die Lebensgefährtin des Menschen. Die Weisheit ist notwendig für die Regierung des Volkes. Und die Weisheit ist die rettende Macht in der Geschichte. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Einführung in das Buch der Weisheit wollen wir nun einige bekannte Stellen aus diesem Buch einmal näher kennenlernen. Und dazu darf ich Ihnen empfehlen, dass Sie das dritte Kapitel dieses Buches aufschlagen. Also Buch der Weisheit, drittes Kapitel, erster Vers. Das Buch der Weisheit lehrt, dass die Menschen nach dem Tod gerichtet werden. Die Guten werden von Gott belohnt, die Bösen aber werden bestraft. Und da wollen wir nun mal hören, wie es dem Gerechten geht, der sich ein Leben lang um das Gute bemüht hat und der dabei oft von den Bösen verspottet wurde. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben. Ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. In den Augen der Menschen wurden sie gestraft. Doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt, doch sie empfangen große Wohltat. Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Beim Endgericht werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Sie werden Völker richten und über Nationen herrschen, und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen, und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil. Die Frevler aber werden für ihre Pläne bestraft. Sie, die den Gerechten missachtet haben und vom Herrn abgefallen sind. Diese Verse sind wunderbar, weil sie den Menschen darin bestärken, den Weg des Gerechten zu gehen. Der Gerechte hat die Hoffnung, dass er durch sein Leben zu Gott kommt und dass Gott ihn dann in seine Herrlichkeit aufnimmt. Der Gerechte muss durch viele Prüfungen hindurchgehen. Und das ist oft schwer. Der Gerechte ist oft dem Spott seiner Mitmenschen ausgesetzt, aber er darf sich nicht beirren lassen, denn am Ende wartet auf ihn die Gemeinschaft mit Gott. Das ist etwas ganz Großartiges. Und gerade in der heutigen Zeit, in der es oft nicht so leicht ist, einen christlichen Standpunkt zu vertreten, muss uns dieses tröstliche Wort aus dem Buch der Weisheit immer wieder vor Augen stehen. Geh deinen Weg weiter, lass dich nicht beirren, sei auch voll Gottvertrauen in einer Zeit der Prüfung, sei auch voll Zuversicht, wenn du einen einsamen Standpunkt vertrittst. Du bist auf dem richtigen Weg. Gott freut sich über dich. Und Gott unterstützt dich und Gott hilft dir. Dann schauen wir mal eine andere Stelle an, die auch diese Unterschiedlichkeit zwischen den Gerechten und den Guten aufzeigt. Und da geht es um das Endgericht. Beim Endgericht werden die Prebler feststellen, dass sie sich im Hinblick auf ihr ewiges Schicksal getäuscht haben. Sie erkennen nun, dass die Gerechten, die sie während des irdischen Lebens verlacht und verspottet haben, Recht gehabt haben. Sie müssen erschrocken zugeben, dass sie auf Erden den Weg des Verderbens gegangen sind. Sie müssen auch erkennen, dass ihre irdischen Vergnügungen und Reichtümer ihnen nicht gebracht haben. Die Gerechten aber, deren Leben sie als Wahnsinn betrachteten, werden nun von Gott belohnt. Und da lesen wir nun mal im 4. Kapitel dieses Buches, also Buch der Weisheit, 4. Kapitel, 20. Vers. Zitternd kommen sie zum Gericht über ihre Sünden. Ihre Vergehen treten ihnen entgegen und überführen sie. Dann wird der Gerechte voll Zuversicht dastehen vor denen, die ihn bedrängt und seine Mühen verachtet haben. Wenn sie ihn sehen, packt sie entsetzliche Furcht und sie geraten außer sich über seine unerwartete Rettung. Jetzt denken sie anders. Seufzend und voll Angst sagen sie zueinander: Dieser war es, den wir einst verlachten, verspotteten und verhöhnten, wir Toren. Sein Leben hielten wir für Wahnsinn und sein Ende für ehrlos. Jetzt zählt er zu den Söhnen Gottes. Bei den Heiligen hat er sein Erbteil. Also sind wir vom Weg der Wahrheit abgeirrt. Das Licht der Gerechtigkeit strahlte uns nicht und die Sonne ging nicht für uns auf. Bis zum Überdruss gingen wir die Pfade des Unrechts und des Verderbens und wanderten durch weglose Wüsten. Aber den Weg des Herrn erkannten wir nicht. Was nützte uns der Übermut? Was brachten uns Reichtum und Prahlerei? All das ist vorbei wie ein Schatten, wie eine flüchtige Nachricht. So sind wir ins Dasein getreten, um hinzuschwinden. Wir hatten keinerlei Tugend aufzuweisen, sondern wurden von unserer Schlechtigkeit verschlungen. Ja, die Hoffnung des Frevlers ist wie Spreu, die der Wind verweht, wie der Gischt, den der Sturm verjagt, wie der Rauch, den der Wind zerstäubt. Sie schwindet wie die Erinnerung an einen flüchtigen Gast. Die Gerechten aber leben in Ewigkeit. Der Herr belohnt sie, der Höchste sorgt für sie. Liebe Freunde, es ist interessant, dass der Verfasser dieses Buches sich sozusagen einmal in die Situation jener Menschen versetzt, die plötzlich erkennen, dass sie einen falschen Weg gegangen sind. Und er legt diese Überlegungen in seinem Buch den lebenden Menschen vor. Und wir können heute feststellen, dass es immer mehr Menschen gibt, die erfahren, dass ihr Leben letztlich nicht zu diesem Glück geführt hat, das sie sich erhofft haben. Wir erleben heute in einer Welt, in der uns das Irdische oft als das letzte Glück vorgestellt wird. Und viele Menschen durchschauen dieses Spiel nicht. Und deswegen legt ihnen der Verfasser dieses Buches diese Überlegungen von Menschen vor, die plötzlich in der anderen Welt erkennen, dass sie den falschen Weg gegangen sind. Aber die Botschaft ist nicht für die Verstorbenen, sondern die Botschaft gilt für die Lebenden. Und es ist heute so, dass immer mehr Menschen dieses Scheinglück durchschauen. Und gerade in dieser auch bedrängten Zeit wird uns bewusst gemacht, dass dieses Irdische unheimlich schnell vergehen kann. Das ist heute eine Schule der Weisheit. Uns wird bewusst, wie rasch etwas zusammenbrechen kann und dass gewisse Dinge von heute auf morgen zu Ende sein können. Und da stellt man sich dann die Frage, ja, aber was ist denn dann das Eigentliche? Und plötzlich wird vielen Zeitgenossen bewusst, dass dieser einfache, tugendhafte, gerechte Mensch, den man als einen Verrückten betrachtet hat, im Grunde genommen dem eigentlichen Leben viel näher ist als alle jene Menschen, die oft dem Glück der Welt nachgelaufen sind. Es ist heute eine Zeit, in der uns bewusst wird, dass das Leben des gerechten Menschen, des tugendhaften Menschen im Grunde genommen ein viel größeres Glück beinhaltet, weil es nämlich ein inneres Glück ist, das unabhängig ist von äußeren Gütern, das unabhängig ist von einer äußeren Karriere, das unabhängig ist von einem äußeren Ruhm. Das alles kann sehr rasch verfallen. Also diese Worte von diesem Weisheitslehrer sind unheimlich. Er macht auf die Vergänglichkeit des irdischen Lebens aufmerksam. Er macht auf die Vergänglichkeit von diesen Scheinwerten aufmerksam und erinnert die Menschen daran, dass das Gerechte, das Gute, das tugendhafte Leben weit mehr zum Glück führt, als alles das, was die Welt als Glück bezeichnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einer Stelle im Buch der Weisheit, in dem uns die Weisheit in einer grandiosen Form besungen wird. Und so möchte ich Sie einladen, dass Sie noch ein bisschen weiter nach vorne schauen im Buch der Weisheit und das 7. Kapitel aufschlagen. Und da lesen wir dann im 7. Kapitel ab dem Vers 22. Da versucht nun der Verfasser dieses Buches, die wohltuenden Wirkungen der Weisheit aufzuzeigen. Er schreibt: In der Weisheit ist ein Geist, gedankenvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich, durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, scharf, nicht zu hemmen, wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher, ohne Sorge, alles vermögend, alles überwachend und alle Geister durchdringend, die denkenden, reinen und zartesten Geister. Denn die Weisheit ist beweglicher als alle Bewegung. In ihrer Reinheit durchdringt und erfüllt sie alles. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes und reiner Ausfluss der Herrlichkeit des Allherrschers. Darum fällt kein Schatten auf sie. Die Weisheit ist der Widerschein des ewigen Lichtes, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. Die Weisheit ist nur eine und vermag doch alles. Ohne sich zu ändern, erneuert sie alles. Von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Denn Gott liebt nur den, der mit der Weisheit zusammenwohnt. Die Weisheit ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. sie ist strahlender als das Licht, denn diesem folgt die Nacht. Doch über die Weisheit siegt keine Schlechtigkeit. Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Liebe Freunde, das ist fast ein Gesang auf die Weisheit. Hier spüren wir diese poetische Kraft von diesem großartigen Verfasser dieses Buches. Und hier spürt man auch, wie er vom Geist Gottes erfüllt ist, um so etwas überhaupt sprachlich ausdrücken zu können. Da muss man jedes einzelne Wort einmal überdenken. Und wenn Sie mal Gelegenheit haben, dann lesen Sie das wieder durch. Nun kommen wir zu einer ganz bekannten Stelle, nämlich zu der Stelle, wo uns das Gebet Salomons um Weisheit vorgelegt wird. Salomon ist der Sohn von König David und er ist jetzt der gesalbte König und bittet jetzt Gott um Weisheit. Salomon erkennt, dass er die wahre Weisheit nur als Geschenk von Gott erhalten kann. Deshalb wendet er sich an Gott und bittet ihn um die Gabe der Weisheit. Er weiß, dass die Weisheit Gottes der ganzen Schöpfung zugrunde liegt. Er weiß aber auch, dass er nur mit Hilfe der Weisheit imstande ist, Recht zu sprechen und das Volk zu regieren. Salomon erkennt, dass alle menschliche Weisheit nicht imstande ist, die Pläne Gottes zu ergründen. Es bedarf der göttlichen Weisheit, um im Sinne Gottes handeln zu können und den rechten Weg vor Gott zu beschreiten. Auf diese Weise führt dann die Weisheit Gottes zur Rettung des Menschen. Und nun wollen wir diese berühmte Stelle aus dem Buch der Weisheit vorlesen. Schlagen Sie dazu bitte auf. 9. Kapitel ab dem 1. Vers. Ich beginne zunächst mit einer kleinen Einleitung und dann beginnen wir mit dem Gebet Salomons im 9. Kapitel dieses Buches ab dem Vers 1. Salomon sagt, ich erkannte aber, dass ich die Weisheit nur als Geschenk Gottes erhalten könne. Und schon hier war es die Klugheit, die mich erkennen ließ, wessen Gnadengeschenk sie ist. Daher wandte ich mich an den Herrn und sprach zu ihm aus ganzem Herzen. Und nun kommt das Gebet. Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das All durch dein Wort gemacht. Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrscht. Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten und Gericht halten in rechter Gesinnung. Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoß mich nicht aus der Schar deiner Kinder. Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher Mensch, dessen Leben nur kurz ist und gering ist meine Einsicht in Recht und Gesetz. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. Du bist es, der mich zum König deines Volkes und zum Richter deiner Söhne und Töchter erwählt hat. Du hast befohlen, einen Tempel auf deinem heiligen Berg zu bauen und einen Altar in der Stadt deiner Wohnung, ein Abbild des heiligen Zeltes, das du von Anfang an entworfen hast. Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. Sie weiß, was dir gefällt und was recht ist nach deinen Geboten. Sende sie vom heiligen Himmel und schick sie vom Thron deiner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile und damit ich erkenne, was dir gefällt. Denn sie weiß und versteht alles. Sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten und mich in ihrem Lichtglanz schützen. dann wird dir mein Handeln gefallen. Ich werde dein Volk gerecht regieren und des Throns meines Vaters würdig sein. Denn welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen? Oder wer begreift, was der Herr will? Unsicher sind die Berechnungen der Sterblichen und hinfällig unsere Gedanken. Denn der vergängliche Leib beschwert die Seele und das irdische Zelt belastet den um vieles besorgten Geist. Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht und finden nur mit Mühe, was doch auf der Hand liegt. Wer kann dann ergründen, was im Himmel ist? Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? So wurden die Pfade der Erdenbewohner gerade gemacht und die Menschen lernten, was dir gefällt. Durch die Weisheit wurden sie gerettet. Liebe Freunde, was für eine wunderbare Bitte hat hier König Salomon an Gott gerichtet. Und was hier auffällt, ist seine große Demut. Er weiß, dass er selber ein schwacher Mensch ist. Und er weiß, dass er die Weisheit Gottes braucht. Wir sind keine Könige. Wir sind nur einfache Menschen. Aber wir alle brauchen auch in unserem kleinen Leben immer wieder die Weisheit Gottes. Und deswegen muss man immer wieder Gott bitten um sein Licht, um seine Weisheit, um seinen Heiligen Geist. Wir sollten nie etwas Größeres beginnen, ohne vorher den Heiligen Geist angerufen zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben bei der Firmung die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und da gibt es auch noch die 7 einzelnen Gaben des Heiligen Geistes. Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit, Furcht des Herrn. Das sind Gaben, die haben wir bekommen. Aber oft kennen wir sie nicht einmal. Und deswegen können wir oft nicht sagen, lieber Gott, heute brauche ich die Gabe der Stärke, bitte. Lieber Gott, heute brauche ich die Gabe der Einsicht, bitte, gib sie mir. Ich habe sie, aber weck sie in mir, damit sie wirklich aktiv wird. Also dieses Buch der Weisheit, das erinnert uns an den Heiligen Geist, an die Weisheit, die von Gott kommt. Und auf die sind wir heute mehr denn je angewiesen. Beherzigen wir dieses Buch mit seinen wunderbaren Ratschlägen und lassen wir die Weisheit Gottes in uns aufleuchten. Dann wird unser Leben erneuert und wir können auch diesen Heiligen Geist den anderen Menschen mitteilen. Und dann wird vieles auch in unserer Umgebung, in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserem Land sich erneuern durch die Weisheit, die von Gott kommt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es wurde uns heute bewusst, wie wichtig die Weisheit zu alten Zeiten gewesen ist. Es gibt ein ganz prägnantes Wort, das sagt, die Weisheit ist die Voraussetzung, dass wir mit dem Wissen richtig umgehen. Wir haben heute eine Unmenge an Wissen, aber wir spüren, dass wir trotz des großen Wissens oft nicht wissen, wie wir unsere Probleme lösen sollen. Und da gibt es nun dieses Wort, es braucht die Weisheit, damit man das Wissen richtig einsetzen kann. Es braucht die Weisheit, damit man das Wissen in der Naturwissenschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kultur richtig einsetzt. Aber auch die Weisheit ist noch nicht das Letzte, wenn sie nicht von Gott kommt. Letztlich kann nur Gott selbst uns die Lösungen für unsere heutige Welt zeigen, wenn wir in seinem Geist handeln. Und deswegen müssen wir sagen, dass wir mit der menschlichen und weltlichen Weisheit noch nicht diese Stufe erreicht haben, die wir nötig haben, um die Probleme lösen zu können. Die eigentliche Weisheit kommt immer von Gott. Und deswegen müssen wir heute mehr denn je zum Heiligen Geist beten, vor allen unseren Entscheidungen, bei allen unseren Überlegungen, dass wir sagen, ist das vor Gott in Ordnung? Gott, bist du mit dem einverstanden? Kannst du mich jetzt bei meinem Weg begleiten? Kannst du mich erleuchten? Kannst du mich führen? Und dieses Gebet ist heute dringender notwendig denn je. Und deswegen möchte ich Sie ganz einfach einladen, beten Sie viel zum Heiligen Geist, damit Sie die Weisheit Gottes bekommen. Sie sind gefirmt. Machen Sie von Ihrer Firmung Gebrauch. Rufen Sie den Heiligen Geist an und sagen, ich habe deine Gabe bekommen. Bitte wirk in mir, erleuchte mich, führe mich, stärke mich und so weiter. Und in diesem Sinn würde ich Sie bitten, greifen Sie zu, machen Sie was aus den Gaben, die Sie bei der Firmung bekommen haben, und dann gehen Sie zuversichtlich Ihren Weg. Der Heilige Geist wird Sie mit seiner Weisheit führen, stärken und trösten. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.